Finden Sie den Kanon für den Deutschunterricht sinnvoll oder nicht und warum?
Ich finde es tatsächlich sinnvoll, einen Kanon für den Deutschunterricht vielleicht nicht festzulegen, aber jedenfalls zu diskutieren. In den letzten Jahrzehnten hat sich gezeigt, dass wir den Kanon als Kategorie in den Schulen, jedenfalls in Österreich und in Deutschland, weitgehend verloren haben, was nicht heißt, dass es nicht Texte gibt, die gelesen werden und die auch verbindlich gelesen werden. Es zeigt sich auch, dass die Fantasie derer, die dann diese Kanones zusammenstellen, also den Lehrenden an den Schulen, dass die dann meistens nicht auch nicht besonders hoch ist, sondern dann ohnehin einem impliziten Kanon folgt. Man kennt das als den Schulkanon, beginnend bei Faust I über Borchert zu Frisch und Dürrenmatt weitergehend. Ich denke, gegenüber diesem weitgehend impliziten Kanon in den Schulen ist es sinnvoll, eine Kanondebatte anzuzetteln. Für mich ist der Kanon interessant, nicht weil ich jemanden vorschreiben möchte, was er lesen soll, sondern weil ich möchte, dass es eine Debatte um den Kanon gibt. Wer einen Kanon aufstellt, muss ihn begründen. Und für mich wäre eine Kanondebatte eine Öffnung überhaupt des ganzen Themas, eine Neuverhandlung dessen, was wir für kulturell bewahrenswert halten. Es ist natürlich wichtig, und das muss man auch gleich dazu sagen, dass Kanones immer subjektive Anteile enthalten und die Liste, die ich versucht habe, hier zu machen, sehr provisorisches und auch sehr stark subjektive Elemente enthält. Kanones müssen aber ohnehin provisorisch sein und sie sollten auch alle paar Jahre neu diskutiert werden müssen. Sie müssen sich einer Debatte stellen können. In den angloamerikanischen Kulturen, in den Bildungskulturen, die eine starke Kanonkultur haben und Kulturen der Leselisten, wo der Schulunterricht dominiert ist von Leselisten, aber auch noch Teile des Bachelorstudiums an den Universitäten beispielsweise, hat sich auch in den letzten Jahrzehnten eine starke Kanon-Skepsis, ist dem Kanon starke Skepsis entgegengebracht worden. Dort ist dann die Debatte so gelaufen, dass man gesagt hat, der Kanon schließt viele Stimmen aus, macht viele Stimmen nicht hörbar, die in der Geschichte sich artikuliert haben, und von daher bildet der Kanon so etwas wie einen Filter gegen alle diese Stimmen, die Stimmen von Frauen, von Schwarzen, von nationalen und sexuellen Minderheiten beispielsweise. Also das heißt, der Kanon würde Machtverhältnisse abbilden. Das ist richtig. In Amerika vor allem ist die Debatte aber dann dahin gegangen, dass man über einzelne Texte auf dem Kanon diskutiert hat in diesen Leselisten. Das ist als Canon Wars in Amerika verhandelt worden, und man hat um jedes einzelne Buch auf diesen Listen gestritten und man hat sich darin überboten, welche neuen Werke oder welche literaturgeschichtlichen Werke, die nie kanonisiert waren, jetzt in diesen Kanon kommen könnten. Und es hat auf die Literaturwissenschaft Auswirkungen gehabt, weil man sich dann bemüht hat, auch Texte neu auszugraben, neu zu finden, Stimmen neu hörbar zu machen, die in einer Kultur, die entweder einen starken Kanon vertreten hat oder aber gar keinen, zum ohnehin nicht gehört worden wären. In Deutschland und in Österreich ist man dazu übergegangen, den Kanon überhaupt für etwas Böses zu halten, weil er autoritär ist. Das finde ich, das kann man finden. Aber der Kanon eben für mich kann nur eine kritische Debatte auslösen, weil ein Kanon begründet werden muss und deswegen auch verhandelbar sein muss. Natürlich aber hat, und deswegen ist es kein leeres Spiel, muss ein Kanon, und dann verdient er mit Recht den Namen des Kanons, eine Verbindlichkeit haben. Also es muss eine verbindliche Liste sein, und sonst würde man auch nicht darüber streiten können. Auf jeden Fall wird ein Kanon immer eine Orientierungsleistung haben, und er wird auch immer Empfehlungscharakter haben müssen. Und je mehr Menschen an dieser Kanonisierung, Rekanonisierung, Diskussion des Kanons teilnehmen, umso breiter wird unsere literarische Kultur werden und umso stärker werden wir werden wir Texte, die wir bislang vernachlässigt haben, Erfahrungen, die wir vernachlässigt haben, weil sie durch diesen Filter des impliziten oder des expliziten Kanons nicht gegangen sind, hören werden können. Und wir können dann vielleicht auch gerade, und das ist vielleicht auch ein bisschen paradox, gerade den Kanon, also die eine verbindliche vorgeschriebene Liste genau dazu verwenden, andere Erfahrungen von anderen Menschen, die uns nur über Literatur zugänglich sind, verstehen zu können.
Und nach welchen Gesichtspunkten werden diese Werke ausgewählt?
Ich kann kurz sagen, wie diese Liste zustande gekommen ist. Die Autoren des Schulbuchs haben sich an mich gewandt, ob ich einen solchen Kanon vorschlagen möchte. Die genaue Formulierung in der Aufgabe 5.8 haben sie dann selber gemacht. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich habe diese Liste zusammengestellt. Ich habe mir Texte überlegt, die ich wichtig finde, die ich schätze, von denen ich auch annehme, dass sie für andere vielleicht von Wert sein können. Man gibt Dinge dazu, man nimmt Dinge wieder heraus. Man achtet ein bisschen darauf, dass es bekannte Texte sind oder dass auch bekannte Texte jedenfalls vorkommen, dass vielleicht weniger bekannte Texte von sehr bekannten Autoren dabei sind. Das, ich habe mir erlaubt, also von Goethe die Wahlverwandtschaften draufzusetzen, ein Roman über Beziehungen und auch ein Roman über Naturwissenschaft. Ich habe mir auch erlaubt, von Bertolt Brecht nicht die drei Groschen Oper, sondern den drei Groschen Roman, einen sehr viel unbekannteren Text, auf diese Liste zu setzen. Das ist ein Wirtschaftsroman und ein Text über den Kapitalismus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also sie müssen ein bisschen bekannt sein, sie müssen aber auch repräsentativ sein. Sie müssen für etwas stehen, sie müssen ein Problem, eine Gattung, eine Epoche mitvertreten, helfen. Sie sollen Texte sein, die Wirkung gezeigt haben. Es sollen aber auch Texte dabei sein, die vernachlässigt worden sind. Wichtig ist zweitens so etwas wie die ästhetische Qualität von Texten. Damit meine ich, dass hier ein besonderer Aussagemodus, nämlich der literarische, gefunden worden ist, dass die Form und die Sprache des Textes eine besondere Rolle spielt. Es gibt Dinge, die kann nur die Literatur und die können nur literarische Texte sagen, die können wir nicht in der Zeitung sagen, wir können sie nicht in einem philosophischen Buch oder in einem historischen Buch sagen. Es hat damit zu tun, dass wir in Literatur ein Archiv vor uns haben, ein Archiv der Gefühle und der menschlichen Erfahrungen und nur über dieses Archiv überhaupt eine Vorstellung haben, wie Menschen früher gelebt haben oder wie überhaupt andere Menschen, die nicht unserer Kultur angehören, leben und empfinden. Und das gilt für historische Kulturen, die sind uns genauso fremd wie auch wie für geografisch entferntere Kulturen. Das geht deshalb, weil Literatur beispielhaft an Individuen Schicksale zeigen kann, weil sie aber auch über die Form und über die Gattung immer mit anderen Texten zusammenhängt und das wirkt wieder als Objektivitätsfilter, kann man einmal kurz sagen. Die Texte sollen drittens relevant sein und aktuell, aber nicht tagesaktuell. Man soll an ihnen etwas zeigen können, aber sie sollen nicht an den Haaren herbeigezogen für aktuelle Probleme dienen können. Aktuelle Probleme bespricht man dann am besten an den aktuellen Problemen. Und viertens finde ich, dass Texte, die man empfehlen können soll, auch so etwas wie eine ethische oder eine kulturpolitische oder politische Relevanz haben sollen. Das heißt, sie sollen Arten und Weisen dessen, wie Menschen miteinander umgehen, für uns ausprobieren und für uns ausprobiert haben. Und es zeigt sich dann vielleicht fünftens, dass, und das habe ich versucht auch auf dieser Liste zu repräsentieren, dass es Figuren gibt, die für uns ganze Diskussionspunkte, dass sie für uns ganze Problematiken vertreten und es genügt der Name einer Romanfigur oder einer Dramenfigur, das für uns aufzurufen. Dazu gehört der Frankenstein, es gehört dazu Elektra und Medea, es gehört dazu auch so etwas wie die Kassandra von Christa Wolf, die versucht, den Trojanischen Krieg aus der Sicht der Frauen zu erzählen.